Herzlich willkommen zu der nächsten Mittagsführung. Diesmal freut es mich besonders, Professorin Dr. Schmid bei uns begrüßen zu dürfen. Sie ist Professorin für Mittelalter an der Universität Bern und hat schon bei diversen Publikationen mitgearbeitet. Unter anderem auch zum Thema Harnisch. Darum bin ich auch auf sie aufmerksam geworden. Natürlich auch noch dank der Claudia Morizzi, die mir auch noch einen netten Link gegeben hat. Es freut mich besonders, weil mir im Museum Altes Zeughaus ist ja Harnisch so ein zentrales Thema und Rüstung. Da kommt man eigentlich gar nicht drum herum. Und um gerade auch noch den letzten Gast aufzugreifen, wir haben ja das Julius-Banner, wo der heilige Urs vor dem Jesus kniet und als Mitglied von der Thebäischen Legion ist er in vollem Harnisch dargestellt, natürlich aus Harnisch aus selber einer Zeit, wo die Fahne gemacht worden ist, nicht aus einem alten, antiken Harnisch. Und das führt mich eigentlich darum, gerade zum Thema Harnisch auch, dass wir über das ein bisschen mehr reden können. Das darf ich mit voller Stolz sagen, obwohl ich ja gar noch nicht so lange da bin, gell, als geflüchteter Zürcher, wobei offensichtlich das gesehen haben, da in der Ausstellung ist, dass mehr wie einmal schon passiert. Ist das nicht so außergewöhnlich, dass man auf Solothurn kommt. Die Harnischsammlung ist relativ gross. Es ist sogar eine der grössten von ganz Europa. Und hätte man wahrscheinlich nicht die Hälfte von der Harnischsammlung verkauft, dann könnte man sogar richtig fest angehen damit. Aber selbst so ist es also ein Museum, wenn es um Harnisch und Rüstungen geht, das also eine europäische Strahlkraft hat. Das sage ich natürlich sehr gern. Das ist klar. Können Sie vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern und natürlich auch den Zuschauerinnen und Zuschauern erklären, was überhaupt so der Unterschied ist von den verschiedenen Rüstungen? Weil da gibt es ja ein Sammelsurium von Begriffen über Brigantine, über Gambeson, über Plattenharnisch und.
Herr Minder, Sie fangen gerade mit einer grossen Frage an. Ich glaube, ich fange nochmal anders an. Wenn wir in den Text aus dem 15. oder 16. Jahrhundert lesen, Harnisch, heisst das einfach Rüstung. Irgendeine. Und es wird manchmal definiert, was man unter Harnisch versteht. Harnisch, das soll sein. Dann heisst es Helm, Panzer, also Schutz vom Oberkörper, Händchen, vielleicht noch Armschiene und damit hat es sich. Das sind die Texte, die man aus der Stadt hat. Und jetzt haben die Leute, die das dort aufgeschrieben haben, die haben einen bestimmten Zweck damit verfolgt. Sie wollten eine Liste machen von den Leuten, die alles Rüstungsteile zu Hause haben. Oder sie wollten sagen, was die sollten zu Hause haben. Oder sie wollten sonst etwas kontrollieren. Aber sie waren nicht daran interessiert, wie die aussehen. Und auf der anderen Seite gibt es Wissenschaft und es gibt Fachleute, die probieren zu unterscheiden und ganz genau zu sagen, was haben wir da vor uns und was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Kürass und einem Brustpanzer und so weiter. Und das sind zwei ganz, ganz unterschiedliche Zugänge und die beißen sich auch. Also vielleicht muss man dem mal, da wird man wahrscheinlich jetzt heute noch ein paar Mal davon reden. Und wenn man jetzt, also die Unterschiede zwischen den verschiedenen Rüstungen, es ist grundsätzlich geht es um den Schutz vom Körper. Und es geht um den Schutz der Teile vom Körper, die am empfindlichsten sind. Und je nachdem, was der macht, wo die Rüstung trägt, sind unterschiedliche Körperteile geschützt. Also der Kopf muss meistens geschützt werden mit einem Helm, der ganz unterschiedliche Formen haben kann. Die Hände, gerade wenn man mit Schwertern hantiert, die Hände und die Oberarm, vielleicht die Unterarm, natürlich auch. Und was der Oberkörper bis hin zu den Lenden, weil auch ein mittelalterlicher oder ein frühneuzeitlicher Mensch weiss, wo die Schlagadern sind. Und wenn man reitet, dann geht es halt auch noch darum, dass die Beine auch geschützt sind, die Füße allenfalls geschützt sind. Und dann je nachdem, wie gefährlich das ist, wo man da einem begegnen, wie fest man sich schützen muss, sind die Rüstungen stärker oder weniger stark ausgebaut, haben Unterteil, Oberteil, sind geschmückt, sind polstert und so weiter.
Also vielen Dank schon mal für die Antwort. Das ist jetzt sehr im Thema Harnisch rein gewesen. Ich möchte jetzt eigentlich gerne noch das Feld ein bisschen aufmachen. Und wir haben ja nicht nur die klassische Metallrüstung, sondern wir haben auch Lederrams, Gambeson oder Kombinationen von uns. Ich denke, so eine Brigantine mit den Metallplättchen vernäht sind. Kann man das überhaupt abgrenzen zum Harnisch? Also Sie haben jetzt schon gesagt, dass es in der Quelle sehr schwierig ist, weil es zum Teil einfach gesagt ist, es ist ein Schutz und zum Teil gar nicht gross sagt, welche Qualität oder was das muss sein. Aber kann man da gleich eine Abgrenzung machen?
Man kann es machen bei den Helmformen und bei dem Schutz vom Oberkörper. Und dort haben wir tatsächlich auch so ein bisschen eine zeitliche Abfolge, wobei das nicht scharf ist und sich vieles daneben tut. Aber Gambeson, haben Sie jetzt gesagt, oder Ländner im 14. Jahrhundert, das sind eine Art Steppwesten. Also mit mehr oder weniger dichtem Material aus Leder oder aus fest gewobenem Stoff, wo man polstert und wo der Oberkörper bis und mit Oberschenkel meistens, es gibt natürlich verschiedene Längen, soll schützen. Und jetzt kann man in die Steppwesten hier, kann man zum Beispiel Metallplatten, also Blech, rein tun, oder man kann es verbinden mit einem Kettenhemd. Das Kettenhemd drunter und dann drüber das Ding. Oder man kann es vernieten. Also man kann von innen her Nieten reinhauen, wo man dann von außen schön sieht, wie es aussieht. Und so das Ganze noch verstärken. Und dann kann man eben, man kann das, der polsterte Stoff oder Lederteil und das Metall kann man natürlich kombinieren auf den verschiedenen Arten.
Also aus eigener Erfahrung kann ich eben sagen, dass ein Gambeson sehr, sehr sinnvoll ist. Ich habe natürlich als grosser Fan von der Materie doch einmal auf einer Burg dürfen so eine Rüstung anprobieren, zwar eine angemachte, und ich kann Ihnen sagen, ohne Unterpolsterkleid ist das eine relativ unangenehme Sache, also das müssen Sie unbedingt tragen. Beim Kettenhemd umso mehr, weil Kette schützt zwar gut vor Schnitt und gewissen Schlägen, aber die Wucht, die kommt, ist natürlich immer noch da. Und so mehrere Ketten in der Haut zu haben, wäre dann auch nicht so lässig. Aber da haben wir halt nicht so viel, was übrig geblieben ist. Vielleicht greifen wir das auch später nochmal aus. Was ich mir nämlich auch noch aufgeschrieben habe, und zwar, es gibt ja verschiedene Arten von Rüstungen. Ich bin jetzt klar bei der Metallrüstung beim Harnisch. So, ja, was würden Sie da so an Typen sagen? So als grobe Unterscheidung. Es gibt sicher den, wo man vielleicht ursprünglich für den Kampf gedacht hat, aber da gibt es ja noch andere Funktionen, wo man einen Harnisch machen kann.
Also der Titel von der Mittagsführung ist ja mehr als Schutzrüstung. Natürlich, es hat einen die Funktion ist klar im Vordergrund. Man will den Körper schützen. Aber das heisst ja nicht, dass man nicht damit plagieren kann. Oder damit kann sich einer Gruppe zuweisen. Es muss ja nicht sein, dass es weiss nicht was, Nägel in einer besonders schönen Formation in diesem Stoff drin sind. Das muss nicht sein. Man könnte sie einfach hinhauen. Also es ist ein ästhetischer Moment, aber es geht vor allem auch darum, um etwas zu zeigen. Und Rüstungen, die Rüstungen, die am besten bekannt sind, sind Ritterrüstungen und Turnierrüstungen. Weil das auch die auf die Person geschmiedeten Prunkrüstungen sind, die dann auch in die Museen kommen. Oder gekommen sind. Also, Sie kennen sicher die Rüstungen von Maximilian dem Ersten, dem letzten Ritter. Und der Maximilian selber hat experimentiert mit diesen Rüstungen. Es ist um die Funktion gegangen, aber es ist vor allem darum gegangen, dass man die tollste, die grösste, also der Rolls-Royce oder eine Ferrari unter den Rüstungen hat. Und da kann man mit allerlei Sachen arbeiten. Man kann mit Stoffen arbeiten, die zum Beispiel die Helm bedecken oder das Wams bedecken. Also der Wappenrock bei den Ritter ist so ein Zusatz. Man kann das Metall entsprechend bearbeiten. Man kann natürlich Goldauflagen machen und so weiter. Und dann hat man einen Bereich, der irgendwann mal nicht mehr wirklich geeignet ist, um in den Kampf zu gehen, sondern wo es darum geht, zu zeigen, dass man adlig ist, was man hat, dass man reich ist, dass man der Anführer ist. Also wenn Sie die berühmte Bilderchroniken, die Schweizerischen, hingehen, Darstellungen von Karl dem Kühnen während der Burgunderkrieg. Da sieht man, da ist er ausgezeichnet in einer goldigen Rüstung. Aber wenn Sie der Adrian von Bubenberg dem sein Bild anschauen, dann hat der ist der auch ausgezeichnet. Der hat auch eine Rüstung, die man zeigt. Der ist also mindestens so gut wie der Karl der Kühne.
Wobei man fairerweise natürlich jetzt noch müsste erwähnen, dass die Bilderchronik ja nicht unbedingt zugunsten von Karl der Kühne gemacht worden ist, sondern inneren, je nachdem so zugunsten Bern.
Einfach ja, so. Aber man muss natürlich schon sagen, dass man einen tollen Gegner gehabt hat. Dann wird der eigene Sieg noch wichtiger.
Unbedingt. Also ich meine, mit dem, was man natürlich auch heimtragen konnte, wo wir auch Teilnahme im Zeughaus haben, hat man natürlich können beweisen, dass man einen wichtigen Gegner geschlagen hat und dass das ein sehr wichtiges und mächtiges Zeichen ist. Ich finde das sehr interessant mit dem Angehen und dem Prunk. Ich habe mal an einer Führung ein bisschen übertrieben gesagt, es ist auch ein Statussymbol, so eine Rüstung, und zwar auch darum, ich habe mal so gesagt, ja, also eine Rüstung ist ein recht teurer Mercedes, den Sie da sehen, stehen. Je nachdem kann es auch ein Maybach sein, oder wenn es ganz dumm geht, hat vielleicht noch ein VW Käfer, aber von der Art her ist das sehr etwas Kostbares, und damit kann man auch angeben. Und eben, wenn man dann noch Gold-Einlagen oder Verzierungen oder Überzeug hat, dann zeigt man sie umso mehr. Ich habe gefunden, auch wenn man dem Kind so eine Rüstung gibt, wäre das für mich auch ein Zeichen, dass man vermutlich auch eher wohlhabend ist, weil sie wissen alle, die Kinder wachsen relativ schnell und die Rüstung ist nach kurzer Zeit nicht mehr passend. Und dann kann man damit auch zeigen, ich vermag das. Wenn wir jetzt überlegen würden, 1500 um 1500 herum, wenn man jetzt dort mal Stadtjubiläum gefeiert hätte, würden jetzt die Leute da auch, die es vermögen, im Prunkharnisch oder im Harnisch umeinander laufen oder nur zu einer bestimmten Angelegenheit oder gar nicht?
Also das ist eine schwierige Frage, weil also gerade in der Stadt hat man ja immer das Problem, dass man gleich nicht so viele Leute im Harnisch rumlaufen lassen, vor allem bei Festern. Und also Bewaffnete, und man lädt ja um 1500, Solothurn muss noch ein bisschen warten, aber lädt dann auch ein. Also man lädt seine Eidgenossen, seine Verbündeten, lädt man feierlich ein. Das ist eine Gewohnheit, die sich so in den 1460er Jahren anfängt, wirklich auszubilden. Es sind riesige Einzüge, also da hat man vielleicht 3000 Leute, Männer eingeladen. Und die kommen in dem Harnisch, also nicht, das wäre nicht eine Ritterrüstung, sondern ein sogenannter Halbharnisch wäre das in der Fachsprache. Was machen wir jetzt mit denen? Also es ist ein Sicherheitsrisiko, ein grösseres Sicherheitsrisiko. Und man probiert das in den Griff zu behalten mit Regelungen innerhalb von der Stadt. Alkohol ist immer das grössere Problem. Und es kann sein, dass bei so Anlässen, bei Kilben oder so, auch wirklich die Schlägerei so gross wird, dass man am Schluss einen Krieg hat. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Also es kann sein, aber dass einzelne Würdenträger mit der Rüstung auftauchen. Eigentlich gehört die aber die Rüstung nicht in die Stadt. So.
Okay, das ist jetzt interessant. Das habe ich auch nicht gewusst, weil ich auch denke, dass vielleicht nur ein paar extra Exponenten von der Stadt das dann doch dürfen, so zum zeigen, ich habe die Erlaubnis, ich darf das zur Schau stellen, aber offensichtlich, so wie Sie es sagen, vermutlich eher weniger.
Ich glaube, es kommt wirklich auf die Gelegenheit drauf an und auf den Moment in so einem Ablauf hinein.
Ja. Vielen Dank. Was würde denn eigentlich der Besitz vom Harnisch bedeuten? Also wer hat überhaupt einen Harnisch und warum hat er einen Harnisch?
Also ich gehe jetzt mal vom Adel weg, wo Rüstungen hat, zum Beispiel auch zum Turnier durchführen, zum Turnier kämpfen und für andere Anlässe. Und ganz zu den normaleren Leuten. Und da weiss man vor allem über die Städte Bescheid. Und ich rede jetzt nur von den Städten, weil über die Länderorte in der Schweiz weiss man wirklich, man hat die Quellen nicht. Man weiss nicht, für das ganze Spätmittelalter einmal, weiss man nicht, was die eigentlich bei sich so die Heike haben. Das ist noch ganz unerforscht. Aber in der Stadt gehört zum Bürgerrecht, dass man einen Harnisch muss besitzen. Und das Bürgerrecht ist als Haus gebunden, dass man ein Haus hat. Das heisst, der Harnisch ist ans Haus gebunden. Und das ist noch wichtig zu wissen. Es ist an den Haushalt gebunden. Und das ist eine Harnischpflicht, dass alle Leute, und das sind eben Frauen und Männer, es sind auch Kleriker zum Teil und sind auch Kinder, die in einem Hausbesitz sind oder als Erbe vorgesehen sind, den Harnisch müssen zu Hause haben. Und der ist dann umschrieben, und das ist eben in der Klasse ein ganzer Mannsharnisch und nicht Halbharnisch, das ist die Rüstung vom Fußsoldat. Mit Helm, Oberkörperschutz, Händchen, Armschiene. Ja. Und natürlich hat es sehr viele Leute, die arm sind. Die sind zwar Bürger, aber die können sich das nicht leisten. Und da wird davon ausgegangen, in der Praxis, ja, irgendetwas müssen sie ja zuhause haben. Und das heisst dann manchmal in den Listen einfach, sollte eigentlich das und das haben, hat ein Mordaxt. Also das haben sie dann noch zuhause. Oder hat gar nichts. Also es hat in allen, wahrscheinlich in allen Haushalten hat es irgendetwas, aber das kann sein, dass das ein Helm vom Urgroßvater ist oder irgendein verrostetes Kettenhemd. Und es gibt dann einen nächsten Schritt, das ist der Moment, wo die städtischen Regierungen müssen wirklich für die Bewaffnung sorgen, die dafür müssen sorgen, dass die Leute ausgerüstet sind, wenn nämlich irgendein Find vor der Tür steht oder wenn der Liebeigenoss sagt, man soll jetzt gefälligst mit ihm gehen, irgendjemand herreisen. Und dann wird aufgenommen, was hat man eigentlich in diesen Häusern. Und dann müssen die reich sind, müssen aufgrund von ihrem Besitz, von ihrem Vermögen, müssen die in einem Verhältnis für, sagen wir, 6 Rüstige sorgen, die ganz Reichen, oder für 5. Also es gibt dann so wie eine Sondersteuer. Und mit dem werden dann die Leute ausgerüstet, die kein Geld haben, aber müssen gehen kämpfen. Und das sind dann die Männer. Also es gibt eine Verschiebung von denen, die besitzen, zu denen, die effektiv brauchen. Und das ist eine sehr spannende Sache, wenn man so den Wechsel sieht. Also es sind andere, die ausziehen, als die haben. Und sie gehen mit etwas anderem ins Feld, als das, was die haben ist. Nämlich mit der nicht kaputten und der halbwegs funktionierenden Rüstungsteil.
Es ist grossartig, weil das habe ich so auch noch nicht gewusst. Hat dann da die Forschung schon eine Antwort? Also ich könnte mir ja durchaus vorstellen, dass wohlhabende Leute sehr wohl mit der eigenen sehr genau passenden Rüstung können. Also nicht so, dass man jetzt gerade das Gegenteil sagen würde, sagen, ja, die haben nur die Rüstung gegeben und haben sich gedruckt vor dem Kampf. Das wäre wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt nicht so gut angekommen. Weiss man, ob sie welchem Verhältnis das entstanden ist, wie viel das mit der eigenen Rüstung gegangen sind und wie viel nicht, hat man da schon irgendeinen Ahnung?
Nein, das ist für das Spätmittelalter, das 14., 15., auch Anfang 16. Jahrhundert, ist eigentlich unmöglich zu herausfinden. Weil auch die Listen, die man hat, also abgesehen von, dass zum Teil auch mässig geschrieben sind, die sind sehr unvollständig schlussendlich. Und man hat zusätzlich zu dem, was in den Häusern ist, bei den Leuten, haben in Zunftstädten, also Solothurn, ist nicht die Stadtregierung, die dafür sorgt, dass jeder Haushalt die Rüstung hat, sondern es sind Zünfte, die innerhalb der Zünfte schauen müssen. Und bei Solothurn weiss ich es nicht, aber bei Zürich ist das auch so. Da heisst es, die Zunftordnung, der Zunftmeister müsse ein- oder zweimal im Jahr, aber spätestens, wenn er abtritt, müsse er kontrollieren, ob alle ihre Rüstungen haben. Und er müsse das aufschreiben. Jetzt hat es noch viele Zünfte in Zürich. Es sind keine einzige Liste überliefert. Das heisst, genau so eine Frage können wir letztlich nicht beantworten. Aber insofern kann man es ein bisschen beantworten. Die Hauptleute, also es gibt ja kaum Hierarchien, bis dann ist Mitte vom 16. Jahrhundert. Hauptleute sind einfach alle, die irgendeinen Posten haben, auch wenn die einen noch ein bisschen hauptleutiger als die anderen sind. Also gut, die Hauptleute, das sind die, die mit der besseren Rüstung rausgehen und wo man auch dafür sorgt, dass die gute Rüstungen haben. Und dort sind ja auch die Ratsherren, die eher die Vermögenderen sind, das sind auch eher die, die Hauptleute sind oder als das ausgewiesen sind. Und da sehen wir auch, da können wir wirklich mit den Bildern von der Bilderchroniken arbeiten. Man sieht auch, dass der Bannerträger, das ist immer der am gefördertsten ist im Kampf, und eben die verschiedenen Hauptleute, das sind die, die besser gerüstet sind.
Also gerade noch schnell zum Nachfragen, das ist wenn Sie gerade schon sagen, von der Bilderchroniken, inwiefern sagt denn heute Forschung, also ich meine, klar, es kommt natürlich immer darauf an, wie lange das Bild, das Ereignis sollte zurückliegen, wenn es näher ist, wie akkurat geht man davon aus, dass dann die Rüstungen abgebildet sind, die man dann in diesen Chroniken sieht?
Es kommt auf die Bilderchronik drauf an. Also die aussagekräftigsten so sind die vom Luzerner Diebold Schilling, also vom Jüngeren, wo, die ist 1512 fertig. Das ist zeitgenössische Rüstung. Ich habe den Eindruck, die sind im Gesamten ein bisschen besser ausgerüstet als auf den Bildern, als sie eigentlich sind, wenigstens teilweise. Aber das ist wirklich, das kann man letztlich nicht lösen. Und die andere, wo der dritte Band von der amtlichen Berner Chronik ist auch gut durch. Und der sogenannte Zürcher Schilling, also auch vom älteren Diebold Schilling, die sogenannte Grosse Burgunderchronik heisst die auch. Und dort sieht man so ein realistisches Bemühen von denen, die zeichnen und malen. Das sind verschiedene Leute, aber wo man auch wirklich, also gerade im Luzerner Schilling gibt es zwei Zeichner eigentlich, die berühmte Hand A ist die eine und B die zweite, also der eine. Dort sieht man auch bei anderen Objekten, dass der hergegangen ist und die quasi übernommen hat, abgemalt hat. Also bei den Fahnen ist er in die Fahnensammlung der Luzerner, die in der Franziskanerkirche war, und hat die abgemalt, eine Art. Also, und dort kann man sehr eng eigentlich eine Realikum betreiben, und das ist sehr realistisch für die Situation so eben um 1500 herum.
Vielen Dank für die Ausführungen. Ich möchte jetzt noch einen Rückgriff machen. Wir haben ja vorhin gesagt, Harnisch ist als Haus gebunden. Ich glaube jetzt nicht, dass heutzutage noch viel Harnisch in den Häusern rum ist. Was ich aber immer wieder feststelle, ist, dass unser Wortschatz zumindest, vielleicht habe ich auch einen älteren wie der Durchschnitt, doch noch relativ voll ist von so Sprichwörtern, die aus unserer wehrhaften Vergangenheit kommen. Ich denke, wir sind gut gerüstet. Oder das Argument ist hieb- und stichfest. Da gäbe es noch ein paar mehr. Was sagen Sie da dazu? Es ist doch eigentlich erstaunlich, dass sich das so lange hebt.
Ja, die Sprache schlägt natürlich Sachen mit, die heute nicht mehr, wo, wenn man sich genau überlegt, woher das eigentlich kommt, merkt man, dass die Sache, die sich ursprünglich darauf bezogen hat, schon lange weg ist, schon lange es nicht mehr gibt. Und das ist... Rüstungen sind über lange Zeit, ich würde sagen, ja, also in der Schweiz ja zum Teil noch heute, also nicht Rüstungen, sondern Uniformen oder vor allem Gewehr daheim, sind nicht etwas Alltägliches, aber etwas, was überall herum war in den Haushalten. Es ist etwas Normales in dem Sinn und Allgegenwärtiges. Und hat das Leben nicht nur von den Männern, die dann effektiv im Krieg sind oder die Stadt verteidigen, sondern von allen Leuten beeinflusst und prägt. Und so kommen natürlich auch Sachen, werden mit der Sprache mitgeschleigt und bleiben drin hinein.
Ja. Absolut. Also um jetzt noch schnell etwas off-topic reinzubringen, ich muss immer wieder grinsen, wenn ich höre, dass die Leute sagen, sie gehen mit Kind und Kegel in die Ferien. Grinsen dann vor allem, weil ich mir nicht sicher bin, dass die Leute wirklich sagen wollen, dass sie mit den ehelichen und den unehelichen Kindern in die Ferien gehen. Aber das einfach nur so als Hinweis. Man liest ab und zu, dass die alten Eidgenossen, obwohl, da werden wir jetzt dann wahrscheinlich schon differenzieren, die sagen, ohne Rüstung hätten sie sich in den Kampf gestürzt oder ohne grossen Schutz. Ich habe ein gespaltenes Verhältnis dazu. Wie sehen Sie das? Was sagt heute die moderne Forschung?
Also es ist genau ein gespaltenes Verhältnis. Es kommt sehr auf die Zeit drauf an. Also wenn wir jetzt von der Stadt aus schauen, die wollen schon dafür sorgen, dass die Leute richtig ausgerüstet sind. Die haben kein Interesse daran, sehr viele Tote zu haben, weil dann haben sie nachher keine Leute mehr zum Arbeiten. Es ist allerdings ein dauerndes Problem, gerade wenn man dann über den Gotthard geht, also gerade im Ausgriff in den Süden, dass diesen Soldaten stinkt, ihr Kettenhemd wieder über die Alpen zurückzuschleichen. Also das ist das eine, dass man gerade zum Beispiel in Luzerner Text immer wieder liest, Es gibt das Verbot, der Harnisch liegt zu lassen, die Rüstung zu liegen, ich nehme sie mit und so weiter. Also man hat das nicht gerne gemacht. Es war schwer gewesen. Hanker, es ist ein materieller Wert. Und sei es nur der Eisenwert. Also dort hat man so ein gespaltenes Verhältnis. Die Berichte, die man vor allem aus den italienischen Quellen hat, von diesen Schweizern, die ohne nichts einfach auf sie mit Gebrüll vorangehen, die sind aus den italienischen Kriegen in erster Linie. Also nach 1494 bis so über Marignano aus. Und dort, das sind aber auch, es ist aber auch eine besondere Situation von den Leuten her, die in den Krieg gehen. Dort hat man wirklich, im Gegensatz zu vorher und nachher, hat man die jungen Männer, die einfach rennen, obwohl sie wissen gar nicht, sie wissen gar nicht, was sie machen. Also, wo auch gegen den Willen von der Obrigkeit oder von ihren Familien davor rennen, die keine Ausrüstung oder eine schlechte Ausrüstung haben und entsprechend dann auch drankommen. Das ist die eine Gruppe. Und die andere, das sind die, die sich so in einer protzigen Männlichkeits Darstellung nur mit sehr weniger oder keine Rüstung herstellen. Das sind die mit den besonders grossen Federbüschen und mit den geschlitzten Kleidern, die auch von einem Urs Graf dargestellt werden. Ich habe immer den Eindruck, wahrscheinlich haben die unter ihrem Wams auch noch irgendeinen Brustpanzer. Das kann man nicht recht erkennen auf diesen Bildern. Aber dort wird es offensichtlich Mode, so eine überbordende Männlichkeit zu zeigen, wo eben dazu gehört, man geht gegen den Ritter, gegen die Kanone, einfach ohne das zu zeigen. Also vielleicht gibt es so Fotos von Demonstrationen, die zu Krawall ausarten, wo man so fest bewaffnete Polizisten sieht, mit Schutzkleidung, oder? Und davor irgendein Demonstrant, der sein Hemd abzieht, oder? Und sich so halb gut zeigt. Das ist so ein bisschen das, oder?
Das finde ich sehr interessant, dass es beides gibt. Und wo sie das so mit den Federbüschen und den geschlitzten Wams geschildert haben, sind mir gerade die übergroßen Schamkapseln in Sinn gekommen, ja. Wo man heisst, dass der sogar noch irgendwie einen Öpfel drin hätte können aufbewahren, so gross. Also, was definitiv auch mehr angegeben war, wie das wirklich war. Das ist offensichtlich in der Zeit, ist das so drin. Was ich nicht gedacht hätte, dass, also einerseits habe ich auch mal Militärdienst gemacht und von dem kann ich durchaus verstehen, dass wenn man ganz viel mitschleichen muss, vor allem ohne motorisierten Verkehr, sondern alles per Pedes, dann macht es wahrscheinlich schon nicht so Spass. Auf die andere Seite, wenn ich denke, was da wert ist, erstaunt mich das jetzt doch, weil ich so von Plünderungen gelesen habe, wo man eigentlich mehrere Stellen beschrieben ist, dass sehr viele Eidgenossen eigentlich so den Kampf schon abgebrochen haben und sich auf die Beute gestürzt haben. Und die ist sehr viel aus Harnisch bestanden, weil ich habe allein gelesen, dass es Kettenhemd bis zu einem halben Jahr Arbeit gibt mit diesen 40'000 Ringen. Also kann ich mir vorstellen, allein ein Kettenhemd ist doch ein rechter Wert. Und ich bin überrascht. Also einerseits kann ich es verstehen, dass sie sagen, ein paar hätten es nicht wollen über die Alpen nehmen. Auf die anderen Seite bin ich gleich überrascht, dass vom Wert, was es könnte haben.
Ja, also das kommt wieder eben sehr drauf an. Da haben wir wieder ein Quellenproblem. Also man muss es so sagen. Wenn wir jetzt bei den Kettenhemden bleiben, alles, was der Oberkörper schützt, heisst Panzer. Und ich habe einmal probiert, eben herauszufinden, was ist das wert. Und ich habe verschiedene Sachen gefunden. Zum Beispiel ein Dieb aus dem Luzernischen, der bei einem Bauer einsteigt, und nicht nur einen Krug und einen Käse und einen Bienenstock, sondern auch einen Panzer stiehlt. Jetzt glaube ich nicht, dass der Bauer eine Ritterrüstung zu Hause hat. Das war wahrscheinlich ein Kettenhemd. Dann habe ich eine Frau, die Witwe von einem Schmied, auch im Luzernischen, die hat Krach mit dem Gesellen ehemaligen vom Mann, weil der sagt, sie habe einen Panzer veruntreut, unrechtmäßig und dann sage ich ein Saumeisen, also ein Saumeisenwert. Das wäre das, was man auf ein Maultier tun kann, das ist auch nicht ganz klar. Aber das ist wahrscheinlich nicht ein Kettenhemd, sondern ein Platten, irgendeine Sorte von Plattenharnisch für den Oberkörper. Und als drittes habe ich einen Ritter, wo, also einen Kleinadligen im Zürich Oberland, wo ein Graf von Toggenburg, der bietet ihn auf und er muss Eigenleute verkaufen um seinen Panzer zu kaufen. Und zwar eine ganze Familie. Also selbst ist wahrscheinlich eine Ritterrüstung. Mhm. Und so kommt man so ein bisschen dran an, was das könnte heissen. Und ich denke, ein Kettenhemd, das hat einen Metallwert. Man kann immer noch recyceln. Aber so wahnsinnig teuer kann das dann doch nicht sein. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele Tageslöhne Sie aufbieten müssen, um ein Kettenhemd zu kaufen im Ende 15. Jahrhundert.
Da habe ich volles Verständnis, weil die Quellenlage ist ja so divers, dass es Einzelfälle vielleicht, da kann man sagen, da hat es so viel gekostet, aber mehr kann man dann auch nicht sagen. Ich möchte auch noch ein bisschen aufs Mats kommen, was ich eben spannend finde, dass, wenn ich Lehrpersonen da habe und die das gar nicht im bösen Willen sagen, dann sagt sie, ja, schau mal all die Ritterrüstung da, dann haben wir eben schon mal das Thema, dass es eigentlich gar keine Ritterrüstung sind, vielleicht von ein paar ganz wenigen Ausnahmen allenfalls, und vor allem auch, dass es auch keine mittelalterliche Rüstungen sind. Also das ist noch spannend, weil ich bin vor dem Gespräch nochmal durch unsere wunderbare Sammlung, also durch die hier oben, nicht durch dort im Depot schauen, und ich musste feststellen, die aus dem Mittelalter muss man eigentlich suchen. Was können Sie uns da dazu sagen? Also so zu dem Bestand, den wir eigentlich da haben.
Also der Hauptteil ist, glaube ich, 17. Jahrhundert. Also es ist ja das Zeughaus von Solothurn. Das heisst, es ist der Bestand, wo ab 16. Jahrhundert kommen die Rüstungen langsam aus dem Haushalt raus. Es ist ja unendlich aufwendig, immer schauen, was jeder hat und dann ein Auslehnprozedere irgendwie in Gang zu bringen, wo man dann den einzelnen Helm wieder der einzelnen Person muss zurückbringen muss. Das ist also von einer Ineffizienz sondergleichen. Die Städte fangen früh an, dass sie mit dem Geld oder mit einer zusätzlichen Rüstung, die Reichen müssen kaufen müssen, sie ein eigenes Lager machen. Und das ist zum Teil in der Stadttür, zum Teil im Rathaus, in Truhe. Und im Laufe des 15. und dann vor allem im 16. Jahrhundert werden Zeughäuser gebaut, die zuerst mal auch dazu da sind, um Kanonen reparieren, putzen, parat machen und so weiter. Also darum sind sie so gross. aber das sind also Werkhöfe und Zeughäuser. Es gibt immer wieder so Versuche in der Eidgenossenschaft, das Milizsystem zu reorganisieren. Immer klagen sie, die Leute sind schlecht ausgerüstet. Und im Zuge von dem tut man eine grosse Sammlung von Rüstungen jetzt, und überhaupt Waffen anschaffen, wo dann die Leute, also die aufgeboten sind, die Männer, die aufgeboten sind, auch für regelmäßige Musterungen, die können dann zum Teil das Zeug holen im Zeughaus, Zeug, eben dort vorher kommt es, und das wieder bringen. Und dann hat man eben auch eine Uniformierung, also dann ist nicht mehr jeder, der den Helm vom Urgroßvater und der andere den Panzer von der Tante kommt, sondern dann gibt es eine Bestellung, dann bestellt die Stadt zu Mailand oder zu Nürnberg 500 Kettenhemper. Und dann kommt das und das wird so vorindustriell gemacht. Und darum sehen die dann etwa gleich aus, ähnlich aus. Und das ist so eine Sammlung da. Und irgendwann mal, eben 17. Jahrhundert, dann kippt es relativ schnell nochmal mit dem militärischen System. Die sind wahrscheinlich kaum mehr gebraucht worden. Aber man hat es noch. Und dann kommt man schon in die Zeit, wo es ein historisches Interesse überkommt und wo es eben dann ein Museum daraus gibt. Darum hat man es noch.
Genau, beim historischen Interesse habe ich natürlich, bin ich ein bisschen traurig, weil wahrscheinlich eben so die nicht so schönen Stücke, die aber sehr interessant wären, sind vermutlich einen grossen Teil verloren gegangen. Man hat ja mal einen grossen Teil verkauft. Also wir haben zwar noch ein paar wenige, die ich eher als einfach würde betiteln. Sind das überhaupt schon einfache Harnisch, weil es doch relativ uniform aussehen, weil es auch relativ grobe Harnerschläge haben, weil es geschwärzt sind und keinerlei Dekor aufweisen, also fast keine. Oder ist auch das bereits schon eigentlich etwas Besseres und darum hat man es gehalten und die wirklich schlechten, die sehen wir heute gar nicht mehr, die sind alle schon weg.
Also was kaputt war oder verrostet oder irgendetwas, das kann man recyceln. Aber über das Recyceln von Eisen in einer mittelalterlichen oder frühen neuzeitlichen Stadt ist schlicht nichts bekannt. Aber das ist ein Geschäft, es gibt einen Alteisenhandel. Aber die findet man nicht, die sind eben auch nicht unbedingt zünftig gebunden. Also den Lumpensammler findet man auch nicht. Also das ist mal, das ist sicher ein Punkt, dass das, wo also wenn man auf den Winden oben noch ein kaputtes Käppi vom Grossvater findet, dann nachher geht das wahrscheinlich auch wieder in Abfall und wird nicht in die Vitrine da. Also so. Und dann, was ist einfach und was ist nicht einfach? Ich glaube, was man auch muss schauen, in welchem Moment wird halbindustriell gefertigt? Also das ist, Mailand hat eine Fliessbandproduktion quasi. Also das sind die grossen Kanäle, wo man zum Beispiel sieht, das ist um die Mühlen antreiben, die Hammerwerke, wo also die Blech mit einer Mechanik gekämmert werden.
Das ist nicht rein 15. Jahrhundert.
Das ist schon im 15. Jahrhundert
befallen, genau.
Ja, das ist schon im 15. Jahrhundert.
Super, also ich hätte eigentlich noch ganz, ganz viele Fragen, aber ich will natürlich auch nicht das Publikum unendlich da abhalten, obwohl ich hoffe, dass sie auch interessant werden. Aber so zum Ausblick jetzt eigentlich, ich habe so das Gefühl, dass in letzter Zeit mir vielleicht fast so etwas wie ein Revival von der Rüstung im übertragenen Sinn erleben. Also nicht nur, ich denke jetzt nicht nur an Polizisten, wo sich wieder stärker körperlich schützen, sondern ich denke auch an Soldaten, die sehr viel häufiger jetzt eine Weste wieder anhaben, nicht nur den Helm. Wie sehen Sie das?
Also bei der Entwicklung von der Rüstung, das geht ja immer Hand in Hand mit der Entwicklung der Waffe, ist immer eine Reaktion und Gegenreaktion und mit der Entwicklung der Bedrohungslage, sagen wir einmal, und wie Sachen auch wahrgenommen werden. Also vielleicht müssen wir nicht mal bis zu den Soldaten gehen, sondern können bei den Velohelmen anfangen. Also, als ich ein Kind war, bin ich ja nie mehr bei den Velohelmen rumgefahren. Da ist mir gar nicht auf die Idee gekommen.
Skifahren auch nicht.
Obwohl ich einen Schulkollegen hatte, der einen Schädelbruch hatte, weil er einen Velounfall gebaut hat. Aber man ist nicht auf das gekommen. Und irgendwann mal hat man gemerkt, dass wenn etwas passiert, tut das gewisse schwere Folgen vermindern. Und darum sind auch die Velohelme und auch Gesetze und Empfehlungen aufgekommen. Und vielleicht sieht man eben noch besser beim Skifahren das Material, das von den Skirennfahrern herkommt. Und dann gibt es die Carving-Ski und die hochgestellten Bindungen. Und dann kann man schneller fahren. Und das braucht aber dann auch Helm, weil Verletzungen schwerer sind. Und das gibt so einen, tut sich gegenseitig antreiben. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass so ein Revival, das sie da beobachtet, halt eben auch damit zu tun hat, mit was rechnet man, wo man sich dagegen müssen schützen. Und auch natürlich, was sind die technischen materiellen Möglichkeiten. Heutzutage, es gibt moderne Materialien, die leichter sind und gleich stabiler, wo man dann entsprechende Schutzrüstungen kann machen kann. Ja.
Genau, weil das wäre ein Punkt, den ich eigentlich auch noch hätte wollen, hervorheben, weil wir auch zwei, drei Harnische haben, die eine schöne Musketenkugelnabdruck drin haben, wobei ich fairerweise muss sagen, ich bin nicht sicher, ob das ein Testschuss war, um zu schauen, ob das Material, das geliefert worden ist, auch etwas taugt, oder ob das wirklich im Kampf passiert ist. Und auch, ich kann dann auch nicht sagen, ist das von einer Pistole abgeschossen worden, also ich kann ungefähr von der Größe der Kugel schon etwas sagen, aber oder von einer Muskete oder von einer Doppelhakenmuskete, das wäre noch ganz anders vom Durchschlag. Ich stelle aber auch dort fest, dass man mit dem Aufkommen der Feuerwaffe kurzzeitig versucht, dem entgegenzuheben, Panzerungen teilweise dicker macht, nicht immer, und dann irgendwann merkt, dass es nicht mehr erfolgreich ist. Und dann im Ersten Weltkrieg, wie Sie vorher schon richtig gesagt haben, dass man das dann eigentlich wieder probiert, aber dort das Material nicht hat oder fast nicht hat, um das vernünftig zu machen. Und mittlerweile mit Kevlar und Aramid und was sonst noch alles gibt, sind wir vielleicht wieder am Punkt, wo doch eine Rüstung, vielleicht nicht gerade ein Harnisch, aber eine Rüstung wieder mehr in Mode kommt, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Es war sehr, sehr spannend. Ich danke natürlich auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Zu der Fragerunde kommen wir dann gerade. Und für Zuhörerinnen und Zuhörer sage ich danke fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund. Machen Sie es gut.